Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chefrontaine. Das ist unsere 92. Folge mit Staffel 4, Folge 20, Die falsche Wahl. Im Original ist der Folgentitel Entity, Drehbuch schrieb Peter DeLuise, Regie führte Alan Lee. Die Erstausstrahlung in den USA war am 9.2.2001 und in Deutschland am 17.10.2001. Wie immer bin ich nicht alleine, mit mir dabei sind wieder Uwe.
Hallo.
Christian.
Hallo.
Und Pascal, von dem wir jetzt auch gleich die Zusammenfassung hören.
Hallo. Genau. Die Folge beginnt mit der Erkundung eines neuen Planeten mittels MALP. Dabei werden Gebäude und sonstige Anzeichen für eine fortgeschrittene Lebensform und Zivilisation entdeckt. Kurz darauf hebt das MALP allerdings ungeplant ab und bevor die Verbindung durch das Gate getrennt werden kann, überladen die Computer im Kontrollraum. Schnell stellt man fest, dass sich die Computersysteme im Stargate Center verhalten, als wäre eine Intelligenz in ihnen vorhanden. Carter versucht, durch Abschalten und Wiederherstellen der Backups vom Tag zuvor, das System von dem Eindringling zu befreien. Dieser kann sich allerdings auf die Festplatte eines MALPs retten. Danach baut er im MALP-Lagerraum einen Supercomputer aus den dort vorhandenen Teilen, der mit dem Strom der Notfallbeleuchtung läuft. Die Entität stellt mittels Tastatur und Monitor ein Interface zur Verfügung, mittels dessen Sam versucht, mit ihm zu kommunizieren. Initial gelingt das auch, doch kurz darauf erhält sie einen Schock durch die Tastatur und muss auf die Krankenstation. Durch Sam kann die Entität ihre Absichten kommunizieren, die Erde zu zerstören, um die Bedrohung, die sie für ihre Heimatwelt darstellt, zu eliminieren. Denn das MALP hatte mit seinem Funksignal die energiebasierten Lebensformen der anderen Welt beeinflusst und viele von ihnen vernichtet. Da diese Handlung als ein Angriff interpretiert wurde, wurde die Entität geschickt, um die Computer des Stargate-Centers zu infiltrieren und die Einrichtung zu zerstören. Jack ist nicht gerade glücklich darüber, dass Carter als Wirt für die Entität dient und droht damit, ein MALP nach dem anderen zu dem fremden Planeten zu schicken, falls er Carter nicht umgehend zurückbekommt. Carter verlässt die Krankenstation und fängt an, aus ihren Händen Energiestrahlen in die Systeme der Basis zu schicken. O'Neill schießt einmal mit dem Set auf sie, jedoch ohne Wirkung, sodass er sich gezwungen sieht, ein weiteres Mal auf sie zu schießen. Sam fällt zu Boden, scheinbar tot. Während sie leblos auf der Krankenstation liegt, entdeckt SG-1 jedoch eine Nachricht auf dem Monitor im MALP-Raum. Ich bin hier. Fraser verbindet den MALP-Raum-Computer mit Carters Körper und mit einem kräftigen Energieschub wird Carter in ihren Körper zurücktransferiert. Hammond ordnet an, die Gate-Adresse zu sperren und alle gehen glücklich nach Hause.
Die ganzen Stargate. War das nicht der Plothole-Generator?
Ja, zum Plothole-Generator komme ich nachher noch.
Kannst du erst mal den Folgentitel äußern?
Ich wollte gerade sagen, also tatsächlich, ich hab's schon hier in unsere Notizenzettel reingeschrieben, ausnahmsweise kann ich nicht einfach nur frei mich aufregen, sondern muss es im Vorfeld schon aufschreiben, weil es ist so furchtbar. Kann mir irgendeiner von euch plausibel sagen, was die falsche Wahl mit der Handlung dieser Folge zu tun hat als Titel?
Sie haben den falschen Planeten angewählt.
Abgelehnt. Das ist nicht der zentrale Teil der Story. Also normalerweise
nicht für Foodtrips. Vielleicht haben sie auch die falsche Wahl getroffen in mehreren Punkten der Folge.
Sie haben die falsche Wahl getroffen.
Immer wieder.
Ja.
Sie austrickst.
Da Joseph Malosi diese Folge unter anderem deswegen so geil findet, weil Daniel und Jack sich uneins sind und ausnahmsweise Jack richtig liegt. Nämlich, sie haben die Wahl, die Entität sehr früh in der Folge zu zerstören. Das heißt sehr früh, also bevor sie Carter übernimmt. Sie haben die Wahl, sie sofort zu töten oder mit ihr zu kommunizieren. Und sie treffen an der Stelle die falsche Wahl. Und Jack setzt sich nicht durch. Aber er hatte recht. Und das kommt selten so vor.
Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich bin nicht sicher, ob Joseph Malosi Stargate wirklich gesehen und verstanden hat.
Und was?
Ja, ich weiß, dass er der Showrunner war.
er ging eigentlich darauf ab, dass normalerweise, wenn Daniel auf Moral und Jack auf Haut drauf plädiert, dass am Schluss sich rausstellt, dass Daniel recht damit hatte, dass man verhandeln und reden sollte. Und hier war das halt nicht der Fall. Und das fand er gut, dass auch Jack da mal recht hat, wenn er als Militär sagt, lass es uns halt töten.
Ja, komm mal, aber im nächsten Satz dreht sich Daniel um und sagt, ja, okay, lief jetzt scheiße, aber egal wie scheiße es läuft, und zu dem Zeitpunkt gehen sie noch davon aus, dass Sam irgendwie tot ist, egal wie scheiße es läuft, es war trotzdem die richtige Wahl, hier auf Kommunikation und nicht auf Sachen in die Luft sprengen.
Frauen verlieren kennt sich Daniel halt aus. Also.
Ja.
Daniel glaubt zu dem Zeitpunkt einfach schon nicht mehr an das Konzept von Sterben.
Aber
das ist.
Ich sehe gar kein alkoholisches Getränk bei euch.
Ja, ist ja auch nicht Daniel gestorben.
Aber Carter ist gestorben. Ich dachte, es ist egal, wer stirbt.
Nein, nein, stimmt, nur für Daniel, sonst kommen wir ja gar nicht, also sonst müssten wir in diversen Folgen irgendwie 4 Bier trinken, während den Podcast aufnehmen, weil das ganze Team mal wieder stirbt.
Ja, oder ein Redshirt mal wieder über die Kante geht oder Scylla wieder so aussieht, als würde er sterben, müsste eigentlich sterben und tut's dann nicht.
Ich glaube, wir haben aber irgendwann, als Stefanie uns darauf hingewiesen hat, dass es jetzt irgendwie 2,5 Staffeln dauert, bis Daniel stirbt, hatten wir kurz überlegt, ob wir dann vielleicht die Regel ausweiten sollten auf andere SG-Member. Haben wir aber nicht.
So. Ich glaube, bei der Tod von Daniels Interpretation sehr frei geworden.
Genau, das auf jeden Fall.
Ja, nichtsdestotrotz.
Trotzdem ist die Folgentitel.
Also es ist eine katastrophale Wahl für einen Folgentitel.
Vielleicht haben sie das gemeint. Ah, nee, warte.
Es war definitiv die falsche Wahl für einen Folgentitel. Das ist in der Tat richtig. Ich habe eben auch schon geguckt, Moment, ich muss jetzt gerade nochmal das Wiki aufmachen. Ich glaube tatsächlich, Deutsch ist mal wieder die einzige Sprache,
bei dem man es für sinnvoll befunden hat.
Nee, okay, die Ungarn haben es auch noch verkackt. Wobei die Ungarn noch näher dran sind mit Persönlichkeit als Titel. Das ist so entfernt noch irgendwas damit zu tun, aber die falsche Wahl ist einfach nur, also bei aller Liebe. Schreibt uns in den Kommentaren ruhig, also wie gesagt, diese Geschichte von draufhauen versus drüber reden, wird zwar einmal kurz erwähnt, dass es da die falsche Wahl gewesen wäre und dann verwenden sie den Rest der Folge noch drauf zu zeigen, warum es doch die richtige Wahl war. Also das kann es nicht sein, zumindest nicht, wenn der Übersetzer die Folge auch gesehen hatte und dabei nicht eingeschlafen ist.
Ich weiß nicht, sehen die Übersetzer denn die Folge, die den Titel entscheiden, sehen die denn die Folge?
Ja gut.
Das würde einiges erklären, wenn ja. Nicht, sagen wir mal so.
Nein, nein, also die müssten ja irgendwie zumindest mal, wahrscheinlich lesen sie irgendwie den Klappentext zur Folge oder so. Weil ja, also. Sie versuchen sich ja schon immer auf den Inhalt zu beziehen und irgendwas zu machen, was nicht die direkte Übersetzung des englischen Titels ist.
Aber wenn die wirklich nur einen Text kriegen würden und da draußen.
Vielleicht haben die da ein Spiel draus gemacht, weißt du?
Das würde wirklich einiges erklären, ja. Hätten
besser ein Trinkspiel draus gemacht.
Derjenige, der da drin versagt, den Titel so entfernt wie möglich und so spoilerhaft wie möglich zu wählen, der gewinnt.
Die entscheiden an einem Abend für eine gesamte Staffel die ganzen Titel. Und das ist ein Trinkspiel. Und wir sind hier halt einfach schon bei Folge 20. Das war spät am Abend.
Alternativ meine neue Theorie, die Leute, die Folgentitel festlegen, kriegen nur einen Klappentext für die Folge, insbesondere ohne den Originaltitel.
Ganz wichtig. Du implizierst damit, dass wenn der deutsche Titel eine direkte Übersetzung ist, dann ist das ein glücklicher Zufall.
Ja. Siehe, das Lied des Sonnengottes. Der Tod des Sonnengottes. So, alles vagant der Sonnengott.
Nee, so weit sind wir noch nicht.
Bitte?
So weit sind wir noch nicht. Oder Sonnengott.
Was? Doch, das hatten wir schon.
Das hatten wir.
Die Folge.
Ja, aber da, ich meine, eine Handlungsbogen jetzt innerhalb einer Folge, die wir bald wieder kriegen werden. Anderes Thema.
Ach so, ja.
Das ist richtig, aber den Folgentitel Der Tod des Sonnengottes hatten wir schon. Und, das ist richtig. Ja, passenderweise, streng genommen, stirbt er zwar, aber halt nicht permanent und es ist noch dazu nicht der Sonnengott. Also es ist einfach alles falsch an dem Folgentitel. Genauso wie hier auch.
Aber gut, die letzte Folge heißt Exodus.
Aber das passt doch gar nicht, aber es klingt cool.
Naja.
Ja.
Wer ist dafür? Und dann heben 3 Leute die Hand.
Nee, das
und
war's.
Zwei Leute das Schnapsglas.
Wir wollten aber, glaube ich, über eine Folge sprechen, habe ich gehört.
Ja.
Was?
Tun wir doch.
Nee.
Vielleicht können wir von dem offensichtlich sehr geringen Budget für Übersetzung gerade den Bogen schlagen für sehr geringes Budget generell für die Produktion, weswegen wir wieder einmal einen Skate-Raum sehen, in dem ganz viele Dinge mit Tüchern abgehängt sind. Ja. Weil am Anfang der Folge, als sie den Planeten anwählen und das Gate sich dann öffnet, sieht man wieder die Sequenz aus der Staffel 1, Folge 1, als das Gate angewählt wird. Und im Gate-Raum halt alles noch bedeckt ist mit Tüchern, weil die haben sie halt. Es wäre halt zu teuer, diesen Effekt immer mal wieder da reinzubauen.
Ich würde sagen, das ist nicht live gewesen.
Nee, nee. Da nehmen sie immer Stock-Footage, weil das Militär ist da sehr penibel mit Dreharbeiten im Cheyenne Mountain, während da eine Geheimoperation läuft. Was?
Ist wie, wenn das Fernsehteam immer rausgeschickt wird, wenn so eine ungeplante Aktivierung von außen ist.
Genau.
Nein, sie dürfen hier nicht filmen.
Ich hatte mir tatsächlich gerade heute bei der Folge mal nochmal überlegt, wie NORAD und die ganzen anderen offiziellen US-Militäreinrichtungen bzw. Air Force-Einrichtungen, die ja in den oberen Level von dieser Einrichtung drin sind, das eigentlich finden, wenn alle 2 Wochen so, ihr könnt jetzt nicht aus dem Berg raus die nächsten 3 Tage. Und es ist schon wieder irgendwie Putzmittel ausgelaufen auf Ebene 28.
Ihr dürft nicht nach Hause. Warum? Das übersteigt eure Geheimhaltungsstufe. Was?
Und passt die Pflanze, die da aus dem Lüftungsschacht weg, bitte nicht an. Die ist gefährlich. Das ist keine außerirdische Pflanze. Das wollte ich nur betont haben.
Ja, Kommunikation so innerhalb der Air Force ist ja sowieso nicht so die beste, wie Jack in dieser Folge auch anmerkt. Erst fliegt das Map und er sagt so, ja, er hätte da nicht irgendwie ein Rundschreiben dazu geben sollen, dass dieses Map auf einmal fliegen kann. Und später kommt er nochmal drauf zurück.
Vielleicht ist ja, aber steht ja was in der Betriebsanleitung.
Ja, genau. Und später kommt er nochmal ums Eck und sagt so, hey, wer hat hier eigentlich Fraser das Kommando übertragen? Und er so, ja, die Air Force. Und hier, in medizinischen Fragen kann Dr. Fraser jedem irgendwie das Handwerk
ist
legen.
Ist Dr. Fraser jedem Rang überlegen, ist das
okay,
exakte Zitat.
On the fly übersetzt, weil ich habe es vorher nur auf Englisch geguckt. Woraufhin Jack dann zu Daniel meint, also irgendwie, ich krieg nicht alle meine Rundschreiben, ja. Hätte mir mal vorher jemand sagen.
Das ist aber was ihm eigentlich bekannt sein sollte.
Das sollte ihm bekannt sein. Das haben sie tatsächlich so im Deutschen quasi
geschafft hat.
Durch schlechte Übersetzung oder durch etwas offenere Übersetzung fand ich verbessert. Weil im Englischen sagt er ja, I'm not getting all my memos. Und im Deutschen sagt er tatsächlich, ich kann halt auch nicht alle meine Memos immer lesen. Was dann eher so anspielt nochmal auf, dass er selbst quasi sagt, so, ja, interessiert mich halt alles nicht so wirklich. Und das hat mehr den Touch von, dass er es nicht ernst meint, während es im Englischen schon sehr ernst gemeint rüberkommt mit, ich krieg wohl nicht alle Memos.
Das ist tatsächlich dann ausnahmsweise ein Fall von guter Übersetzung, weil es dann nochmal den Bogen zurücknimmt auf am Anfang, wo Hammett so rumgeht, Tiaik, kennen Sie die Architektur von diesem Planeten? Dr. Jackson, haben Sie sowas schon mal gesehen? Carter, erkennen Sie irgendwas von der Technologie? Und Jack so, ja, mir kommt das auch nicht bekannt vor. Also ich sag ja nur.
wollte ich nur auch gesagt haben.
Ihn fragt halt keiner.
Ja. Er hat da Antikerwissen. Also er könnte es gewusst haben können.
Er hat die Gate-Adresse eingegeben.
Woher sollte ich das wissen? Sie haben den Bericht gelesen? Er hat den Bericht gelesen, ja.
Er soll einen Bericht gelesen haben, bitte.
Ah ja, noch besser, genau.
Jack ist hauptsächlich dafür da, den Notausknopf zu drücken. Entweder mit der Zange oder den physisch Existierenden.
Warum haben die nicht einen Notaus direkt im Kontrollraum? Weißt du, so ein Notausknopf. Und wieso haben sie es geschafft, das Gate über diesen Hebel auszuschalten, wenn es ja eigentlich noch Energie von der anderen Seite bezogen hat?
Weil Plothole-Generator.
Ja, also ich habe hier in unserem schönen Notizzettel schon geschrieben, der Hauptgrund, dass das Gate, diese Folge quasi die ganze Zeit außer Betrieb ist, dass man den extra Strom für den Plothole-Generator gebraucht hat. Hier sind diverse Sachen hochgradig fragwürdig in dieser Folge. Insbesondere sobald es irgendwie um Elektrik und Netzwerke und sonst irgendwas geht, habe ich Fragen. Und das fängt mit dem Notausschalter im Gate-Raum so. Ah ja, es passiert uns ja nie, dass wir das Gate dringend abschalten müssen. Und mal davon abgesehen.
Nicht, dass es da drin auch gefährlich sein könnte.
Die Treppe runter, durch die sprengsichere Tür, an dem Typ vorbei, der die ganze Zeit brav hinter seiner Maschine hockt und macht den Schalter aus, der 8 Zentimeter neben ist, anstatt ins Mikro reinzukommen.
Leg mal kurz den Schalter um.
Da unten, leg mal den Schalter um.
Nein, es ist keine Aufgabe für so einen einfachen.
Das muss halt schon O'Neill oder wenigstens Siler sein und nicht irgend so ein No-Name-Dude.
Dass Siler nicht in der Folge auch verletzt wurde.
Ja, es stand ja eine Zeile auf seiner Uniform. Deswegen nicht.
Ich wollte gerade sagen, er war ja eine Zeile. Also man vertraut da hart darauf, dass die Auflösung der Kamera scheiße ist. Man sieht es nämlich wirklich nur, wenn man es weiß. Aber er hat vorne auf der Brust tatsächlich Dan Shee draufstehen und nicht Sylvester Seiler.
Das war sein verlorener Zwilling.
Aber das war die erste Folge, die sie in HD gedreht haben.
Ja, und dafür ist die Auflösung immer noch schlecht.
Zumindest ja, weil sie die Auflösung von der Kamera war okay, aber die Computer-Images, die sie draufgelegt haben, die waren nicht HD.
Ja. Der andere Punkt ist, sie haben diese Folge in HD aufgenommen. Die haben sie dann auf erst HD, mal keine weitere bis irgendwie Staffel 9 oder so oder 8, Ende Staffel 8.
Staffel 8.
Nein, also da muss man jetzt dann schon korrekt sein. Es ist die erste, die sie in High Definition Videotape mit ganz toller neuer Technologie aufgenommen haben. Das ist, glaube ich, nochmal.
Mit den gleichen Kameras, bei denen sie auch Star Wars aufgenommen haben, hat er extra mehrfach erwähnt.
Es ist durchaus nochmal ein Unterschied, 24 dass sie.
20 Jahre später hat man die Technologie dann auch schon im Fernsehen.
Genau.
Oder meintest du die Star Wars Prequels?
Die waren noch ganz raus.
Er hat nur Star Wars Episode 2 bis 6, hat er gesagt.
Die waren ja ungefähr zu der Zeit.
Episode 2 müsste da gerade rausgekommen sein. Nee, das könnte sein.
2 bis 6 ergibt auch keinen Sinn, aber 2, 3 könnte sein.
Keine Ahnung, ich weiß, ich habe nicht drauf gehabt. Ich bin bei denen. Die waren irgendwie ein bisschen langweilig, die Audiokommentare.
Aber was ich sagen wollte, ist, das, was sie da hatten, waren jetzt einfach bessere Videokameras. Aber halt noch nicht das, was wir heute unter HD verstehen. Deswegen ist da noch mal ein Sprung dazwischen. Man sieht aber dadurch in dieser Folge schon mehr Details, als man sonst sehen würde. Aber ja, genau, in dem Moment, wo sie auf den Bildschirm schwenkt mit der Kamera, hast du dann wiederum das Problem, dass natürlich, wenn unser tolles SG-Team irgendwelche Leute auf irgendwelchen Bildschirmen etwas gerade ablesen oder gucken oder drüber reden, in Wirklichkeit die Bildschirme dort halt mit einem Stück blauen Stoff bespannt sind. Und was wir auf dem Bildschirm sehen, wird halt erst in Post-Production da rein gescreent. Und die Produktion, wie Stefanie schon gesagt hat, die ist halt noch nicht auf bessere Qualität umgestiegen.
Ja, und deshalb haben sie dann das resultierende Gesamtbild auch nur in der niedrigen Dings auf die DVD gepackt.
Nee, in der DVD hast du jetzt hier besseres Bild als in den Folgen davor. In der DVD-Version.
Okay, aber es langt immer noch nicht, nein, um einen Close-Up, auf dem nur die Oberkörper von Siler und
wie gesagt, es ist nicht Full HD. Sind, es ist nur
die Schrift zu lesen.
Higher Definition than before, aber noch nicht High Definition.
Higher Definition. Die haben mehr rauchen, bevor wir da
haben. Ich hab's leider nicht notiert, sie haben sogar tatsächlich erwähnt, mit welcher Auflösung
Kamera sie benutzt haben.
Ja, und welche Bildauflösung das dann jetzt quasi war und es war irgendwas dazwischen.
Da habe ich dann abgeschaltet, intern.
Ist ja halt, okay.
Aber sie haben, also die Audiokommentare waren halt der Regisseur hier, der Alan Lee. Und der Visual Effects Typ.
Titschner.
Danke. Und die waren.
Der ist öfter dabei.
sie hatten sehr viel Spaß, immer mal wieder genau in den Szenen, wo zum Beispiel am Anfang im Gate, im Kontrollraum, sie halt die Videoübertragung haben vom anderen Planeten, haben sie halt erwähnt, dass man da während des Drehs halt nichts gesehen hat. Und da hat, glaube ich, gerade Richard Dean Anderson da gestanden und total fasziniert erzählt, was man da sieht. Und da haben sie schon gesagt, ja, wie cool. Also diese Schauspieler, manche Schauspieler kannst du hinstellen und sagen, hier, acte mal ABC. Dann sagst du denen, was sie nacheinander acten sollen. Und dann machen sie das, auch wenn sie gerade nicht das sehen, über das sie reden. Und bei anderen klappt das nicht, bei denen klappt's gut. Und später gab es noch mal eine Szene, wo Daniel und Sam in dem einen Zimmer stehen und die Kamerabilder noch mal auswerten, als die Kamera, die Überwachungskamera im Raum anfängt, lebendig zu werden. Und da haben sie dann auch noch mal, ich weiß gar nicht mehr, wie die Formulierung war, aber irgendwas von wegen so, dass sie sind sehr gut darin, etwas zu schauspielern, was gar nicht da ist.
Kurzer Rückblick, nachdem ich jetzt Zeit hatte, in Wikipedia zu gucken. Also es muss tatsächlich um Star Wars Episode 2 und 3 gegangen sein, die nämlich mit neuer Technik für digitale Aufnahmen gefilmt wurden. Und insbesondere, wenn man guckt, diese Folge hier ist Anfang 2001 rausgekommen. Das heißt, die wurde Mitte 2000 gefilmt. Und die Kameras wurden damals tatsächlich speziell für Star Wars neu entwickelt. Und Star Wars wurde erst vom Juni bis September 2000 überhaupt gedreht. Das heißt, die hatten dann tatsächlich so das Neueste vom Neuesten an Kameramaterial hier in dieser Stargate-Folge. Da kann ich schon verstehen, dass sie da ein bisschen stolz drauf waren.
Ja, ja. Wenn du halt digitale Bildaufnahme machst und halt nicht analog, ist halt das Neueste vom Neuesten 20 Jahre später halt immer noch grottig. Das ist halt der große Unterschied gegenüber alten Filmen, die auf physischen Film aufgenommen wurden und die man halt immer mal wieder mit besserer Technik abrastern kann. Das funktioniert halt nicht, wenn du ein digitales Format hast.
Kannst du halt nicht remastern, das ist korrekt.
Ja, korrekt. Ja.
Darüber haben sie sich dann auch noch unterhalten, was wohl noch alles möglich ist in der Zukunft, wenn es vielleicht digital wird mit den Videoaufnahmen von den
Sachen. Ich wollte aber noch einen Bogen zurückschlagen, habe ich nämlich eben vergessen. Jetzt haben wir eben uns ausführlich darüber unterhalten, wie schlecht die deutsche Übersetzung vom Folgentitel ist. Der Arbeitstitel der Folge im Englischen war aber Child's Play. Kann mir das einer erklären?
Dass sich die Entität verhält wie ein Kind, weil sie am Lernen ist und noch dazu den Menschen so überlegen ist. Also Child's Play ist ja ein englisches Sprichwort für was besonders Einfaches. Kinderspiel im wahrsten Sinne.
Kinderspiel.
Ja.
Dass die Entität ihnen halt so sehr überlegen ist und sich gleichzeitig wie ein Kind verhält, was halt lernt. Das würde ich aber behaupten, dass man den Titel geändert hat, weil da in drei Überarbeitungen des Skripts sich der Fokuspunkt vielleicht ein bisschen geändert hat oder so.
Das kann natürlich sein, dass in einer der ersten Varianten da ein bisschen mehr thematisiert wurde, dass diese Entität sich gerade sehr schnell wie ein Kind entwickelt oder sowas und das dann weggelassen haben.
Also ich gebe dir recht, zur finalen Folge passt es auf keinen Fall.
Das ist auch die erste Regiearbeit von Alan Lee und auch seine einzige. Der hat die ganze Zeit eigentlich als Editor in der Stargate gearbeitet.
Okay.
Ich habe gemeint, es hat ihm schon geholfen, weil er dann quasi von der Editors-Seite auch rangegangen ist, wie er sich Szenen vorgestellt hat bei seiner Regiearbeit.
Das erklärt dann so Dinge, die offensichtlich an Mangel aus Erfahrung kommen, wie dass seine Kameraleute ihn zwischendurch ein bisschen entsetzt angeguckt haben, ob seiner tollen Ideen. Weil als wir im Besprechungsraum sind und wir die Szene haben, wo war das? Ja, beim Stromausfall war das, glaube ich, als wir im Besprechungsraum waren und wir O'Neill da auf dem Kamerastream auch sehen, da rennen sie danach ja die Treppen runter. Und ich glaube, an der Stelle war, auf jeden Fall, es gibt eine Szene, wo das Team komplett die Treppen runterrennt. Und er meinte, genau, um da mehr Action reinzubringen, fände es total cool, wenn halt ein Kameramann mit der Steadicam einfach wir live mit denen die Treppe runterlaufen, weil einer mit der Steadicam mitrennt. Woraufhin wohl irgendwie sein Team ihn angeguckt hat und gefragt hat, ob das sein Ernst sein soll.
Was ist da das Problem dran?
You gotta Steadicam be kidding.
Ist das ein Problem, in der Steadicam eine Treppe runterzulaufen? Keine Ahnung.
Naja,
wahrscheinlich kriegst du es nicht so stabil hin, dass du nicht kotzen musst, wenn du das dann ansiehst danach.
ich glaube, du hast krank wirst. So ein Steadicam-Gestell hat, glaube ich, doch irgendwie paar Dutzend Kilo. Und du kannst langsam eine Treppe damit runtergehen, aber ich glaube, mit denen da irgendwie hektisch die Treppe runterrennen, da hat der Kameramann keinen Spaß dran.
Weil er gemeint hat, und dann hat er sich echt gefreut, so echt so eine Action-Folge und dann hat er die Folge gekriegt und man hat ihn ermutigt, aber im Nachhinein ist es eine gute Folge und er gemeint, im Nachhinein würde er vielleicht jetzt einige Dinge anders da machen, er würde vielleicht auf einigen Einstellungen nicht mehr so lange verweilen, ich glaube, er musste dann, glaube ich, noch 3 Minuten kürzen, weil seine Folge 3 Minuten zu lang war, aber er ist im Großen und Ganzen ganz zufrieden, wie es rausgekommen ist.
Wobei ich das insgesamt nicht gerafft habe.
So habe ich es verstanden.
Weil auf der einen Seite haben sie erzählt, naja, sie haben halt diese harten Restriktionen mit der Zeit, sie mussten deswegen noch Dinge rauskürzen. Mhm. Und auf der anderen Seite hatten sie aber das Problem, dass sie zu kurz war. Der Dialog mit SG-Team redet mit der Entität in Sams Körper, wo sie auf der Tastatur rumdrückt und dann der Computer für sie spricht, war eigentlich gedreht und geplant, dass sie halt drückt und parallel, während sie tippt, die Stimme zu hören ist. Und sie haben das nachher im Schnitt auseinandergezogen, dass sie erst tippt und danach die Stimme zu hören ist, um diese Szene zu verlängern, weil sie noch Zeit irgendwie gewinnen mussten.
Na gut, vielleicht waren die Szenen, die sie dann rausgenommen haben, zeitlich dann doch so lange, dass sie zu kurz geworden sind.
Ach so, sowas wie, wir haben eine 3-Minuten-Szene rausgenommen, aber wir hätten nur 2 ja. Minuten 30 rausnehmen sollen. Und
ja.
Okay.
Ja,
okay.
Weißt du, einige Szenen sind ja eine bestimmte Länge und dann war die eine zu lang und dann mussten sie es dann
strecken. Also man sieht auch an ein paar Stellen, dass sie offensichtlich Sachen geschnitten haben, weil die Decontinuity dann ein bisschen daneben ist.
Daniels, das haben sie wahrscheinlich in 2 Einstellungen gedreht. Und in der einen Einstellung ist Daniels Patch so um 45 Grad gedreht und in der anderen Einstellung ist es schön gerade. Und das springt dann immer so schön hin und her, wenn sie, wenn er und Carter mit Hammond im Kontrollraum reden und Seiler unten an der Tastatur da versucht, Dinge wieder
richtig zu basteln. Du kannst aber halt auch dadurch sehen, was das Continuity-Team halt für relevant genug hält, um zu sagen, dreht es neu und was nicht. Weil die Szene als Seiler mit O'Neill.
Ja, die erste Szene, die er gedreht hat.
Genau. Also ja, als Seiler mit dem Team
Carter
zum
und
Melbraum rennt.
Carter und Daniel, Seiler. Oder? Nein, Carter und Seiler gehen zum Melbraum und Daniel kommt noch, und Jack kommt noch angelaufen hinterher und holt seine Karte raus.
Genau, und sie laufen ja den Flur entlang und gehen in den Melbraum und das war die allererste Szene, die sie überhaupt gedreht haben. Und die haben sie irgendwie 4-mal gedreht, waren noch total zufrieden. Und dann hat das Continuity-Team nachher gemeint so, euch ist aber schon klar, dass zu dem Zeitpunkt Sam eigentlich einen Verband an der Hand haben müsste und dann mussten sie es nochmal drehen. Also, fehlender Verband an der Hand, das merken die Fans, Badge, das ein bisschen schief hängt, ach, come on. Vielleicht haben sie da noch sich zu sehr drauf verlassen, dass das mit den Kameras nicht gesehen werden kann und haben vergessen, dass die neuen Kameras das sichtbar machen.
Was mir auch aufgefallen ist, wo ich ziemlich sicher bin, dass sie geschnitten haben, als Carter auf der Krankenstation liegt initial und Fraser die Defibrillator-Paddel auspackt, ist auch ein komischer Schnitt drin, wo Fraser sich umdreht mit den Paddeln in der Hand und dann gibt's einen Schnitt zu Sams Puls ist wieder normal. Und du hast den Eindruck, Fraser hat sich irgendwie innerhalb von einer Viertelsekunde umgedreht und ist signifikant viel ruhiger geworden, was für mich heißt, da hatten sie wahrscheinlich auch gedreht, dass Fraser Sam einmal schockt und danach geht der Puls wieder normal. Und dann haben sie einfach das tatsächliche Schocken halt rausgeschnitten, um irgendwie 7 Sekunden Zeit zu gewinnen. Hm. Und deshalb wirkt es dann ein bisschen so, warte, was? Noch eine ganz andere Geschichte. Wenn ich mal ganz weit zurückgreifen darf auf unsere Diskussion von vorhin, von wegen den Notausschalter drücken, das muss schon jemand mit Befehlsgewalt machen, das kann ich so in der hergelaufenen Wache am MG tun. Was ich auch cool fand, ist hier Claymores, wie heißt es auf Deutsch? Minen?
Ja,
heißt es Minen?
Sprengsätze.
Antipersonenminen oder
bestellt
so.
Bestellt man im Stargate Center auch bei Hammond direkt und der bringt sie auch persönlich vorbei. Also wenn es im Stargate Center irgendwas zu sprengen gibt, kommt immer direkt General Hammond angerannt und bringt sie selbst, bringt die Minen mit.
Weil das ist auch merkwürdig, weil Jack spricht ja mit ihm über Funk und sagt, ja, wir brauchen hier Entscheidungshilfen. Der sagt nicht Claymores im Deutschen oder Minen.
Okay, dann,
sagt,
ist die, wir dann ist die Übersetzung an der Stelle noch dazu schlecht. Weil im Englischen sagt er, we need some claymores down here und Hammond antwortet, on my way. Und er so, warte, was, warum kommt der General, um Sprengstoff zu bringen, was?
Ja, und im Deutschen sagt er, wir brauchen hier ein paar Entscheidungshilfen und dann
ja, was ist das dann, als Euphemismus für Sprengstoff noch okay finde, aber ja.
Ja, finde ich auch okay, aber tatsächlich macht die ganze Szene dann mehr Sinn, weil in keinem normalen Militärkontext würdest du sagen so, hey, hier General Dingenskirchens, bringen Sie mir mal ein paar Minen vorbei.
Vielleicht war Hammond eh auf dem Weg, um die Sache zu begutachten und dachte sich, na gut, ich komme ja gerade an der Waffenkammer vorbei, ist ja kein Problem. Wir haben hier sowieso eine flache Hierarchie, wir sind so ein Startup, Anfang 2000er, Dotcom-Blase. Wir müssen das jetzt hier halt auch mal ein bisschen lockerer sehen.
Ja, allgemein entwickelt
ja Stefanie, ihr stinkt gerade.
Mitglieder des Teams in dieser Folge ungeahnte Fähigkeiten. Mein persönliches Highlight ist, wenn er, nachdem jetzt das Stargate irgendwie mehrere Stunden außer Betrieb war wegen eines Zwischenfalls und es noch nicht wieder reaktiviert wurde.
Wie haben Sie die anderen Teams informiert?
Genau, und Carter zu ihm sagt so, ja, wir müssen jetzt aber leider die Basis für ein paar Tage runterfahren. Und Hammond so, ja, ich habe allen Off-World-Teams schon Bescheid gesagt. Wie?
Wir wissen
mit
doch
dem Device von den Tolanern.
Wir wissen doch schon,
ja,
dass die...
Dass sie uns ja auch direkt überlassen haben.
Wir wissen... Stefanie kriegt sich langsam wieder ein. Wir wissen doch, dass die GDOs offensichtlich per Subraum kommunizieren. Vielleicht haben die auch eine Notfallsignalfunktion.
Mhm. Das ist eine rote Lampe an dem GDO. Ich darf nicht zurück. Ich darf
genau.
Nicht
zurück. Genau. Wenn ich über das GDO die Iris öffnen lassen kann, ohne dass ich angewählt habe, dann geht das bestimmt auch in die andere Richtung über so einen Notfallcode. Da haben sie dann Code Rot nicht Erde anwählen, Code Gelb Rückkehr zum Alpha-Stützpunkt, keine Ahnung. Und dann leuchtet das Ding.
Du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du kannst das Gate entweder einfach da hängen lassen, in welchem Fall sich die Off-World-Teams immer noch einwählen können und das Problem immer noch hast, dass dann die Entität über Funksignal halt auch wieder raus kann. Oder du kannst das Gate vergraben, in welchem Fall die Off-World-Teams einfach die Erde nicht anwählen können und dann werden sie schon selber merken, dass sie jetzt halt gerade nicht zurück können.
Die hatten die Iris nicht geschlossen, oder? Für die keiner Iris, darf rein.
Die Iris war defekt. Sie haben explizit gesagt, die Steuerung ist komplett im Arsch, alles durchgebrannt. Wir können nicht einmal die Iris schließen. Das heißt,
dann haben sie das Geld einfach vom Strom genommen und damit ist das Problem gelöst.
Oder
Das hat
mir schon mehrfach geklärt, dass du in dem empfangenden Geld keinen Strom brauchst, dass du anwählen kannst. Sonst wären wir das allemal auch nicht nachher.
Das Problem ist gelöst. Der hat den Notausschalter betätigt. Damit geht nichts mehr.
Ich erinnere dich bei der nächsten Gelegenheit, wo der Plot relevant gewesen wäre, nochmal dran, dass es den gibt.
Aber konnte man die Iris früher nicht mal von Hand öffnen und schließen? Wäre es nicht eine Option gewesen, die von Hand zu schließen und dann Seiler zu beauftragen, wie er es schon so oft gemacht hat, die Iris ein paar Mikrometer weiter nach hinten zu verschieben, sodass das Gate nicht mehr angewählt werden kann?
Das dauert zu lange.
Weil, jetzt mal ganz ehrlich, hier, ja, wir haben alle unsere SG-Teams informiert. Okay, und dann entscheiden die Tok'ra spontan, dass sie vorbeikommen. Oder die Tolana oder die Asgard.
Das ging nicht. Seiler war doch in Urlaub. Es war nur sein Zwilling.
Es war nur Dench. Und der kann leider nur Stunts. Der kann leider nicht Gate-Technik.
Richtig.
Vielleicht haben sie auch einfach einen Chevron rausgenommen. Dann wird das Ding auch defekt.
Oh, ich habe vergessen, Dinge abzuhaken, die ich schon erwähnt habe.
Das habe ich mich sowieso schon immer gefragt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weg hier vom Thema. Aber wenn wir nicht wollen, dass die Erde angewählt wird, dann verschieben wir die Iris. Die haben immer noch nicht rausgefunden, wie sie das Gate so sabotieren können, dass es nicht mehr funktioniert.
Ja, doch, haben sie. Du kannst irgendwie das Gate umfallen lassen und eine Traktorladung
drüber kippen. Ja, natürlich. Nee, aber genau das, also hier so, wir öffnen irgendwie eins der Chevrons und drehen zwei Kristalle um und dann ist das nur noch ein rauswählendes Gate und kein reinwählendes Gate mehr oder so ein Quatsch.
Das würde dir viel Stories kaputt machen, deshalb machen die das.
Das ist auch wieder wahr. Man braucht schon einen großen Felsen, wenn man nicht will, dass das Gate auf irgendeinem anderen Planeten nicht mehr funktioniert. Okay.
Und ja. Das sind Cheyenne Mountains und da ist ein ganzer Felsen drüber.
Der Vorgang, das Gate unbrauchbar zu machen, muss per Definition mindestens 2 Stunden dauern. Unmöglich ist, als dass du einen Grund hast, es sein zu lassen, außer es muss jetzt wirklich für längere Zeit sein.
Eieieiei. Ist euch aufgefallen, dass die POV der Kameras eine Hommage an Hal sein sollte von Space Odyssey?
Mir ist nur aufgefallen,
weil ich das auf die Detail geguckt habe, nicht.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Mir ist nur aufgefallen,
finde ich fast skandalöser, als dass du Star Trek nicht magst. Ja, Pascal.
Niemand hat gesagt, dass ich Star Trek nicht mag.
Was? Mhm.
Ja, du hast es immer noch nicht geguckt.
Ich finde schon, dass der Subtext dieses Podcasts...
Ich habe mich auf Dr. Who fokussiert.
Ich halte die Konklusion aus dem Subtext dieses Podcasts für hinreichend, dass du Star Trek nicht besonders zugeneigt bist.
Ich habe diese eine geguckt mit dem Hund und ein paar Folgen Voyager.
Okay, also ich finde
Satz
schlimm, was für dich Enterprise die Star Trek-Serie mit dem Hund ist. Und zweitens, dass ich trotz dieser Tatsache genau wusste, welche du meinst.
Oh, sehr spannend, weil die Star Trek-Serie mit dem Hund ist bei meiner Frau Voyager.
Was, wo kommt in Voyager ein Hund vor?
In der ersten Folge, in den ersten 5 Minuten und dann nie wieder.
Doch, einmal sehen wir die Huskies von Janeway noch.
Ah, okay.
Ihre Halluzination irgendwann mal.
Okay.
Genauso wie das Star Trek mit den Wahlen, da weiß auch jeder, was gemeint ist.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Motoren...
Ich sterbe heute noch, ihr seid noch mein Tod heute.
Die Motoren, mit denen kontrolliert wird, in welche Richtung die Kameras gucken, sind auch irgendwie so ausgelegt, dass wenn du irgendwie dreimal schnell nach links juckelst, fällt irgendwie die Kamera von ihrer Montage oder so. Die fängt nämlich jedes Mal, wenn sie irgendwie horizontal sich dreht, fällt die wirklich halber aus ihrem Montageteil raus.
Das war dafür also nicht gedacht.
Ja, da hätte man vielleicht so eine echte Kameramotor benutzen sollen und nicht nur irgendwas mal schnell zusammengepuzzelt ist.
Ich glaube, die Kameras sind auch eigentlich, die sollten sich gar nicht nie bewegen.
Das ist gut.
Die waren einfach nur statisch an der Wand.
Ursprünglich, ja.
Sich nur wegen der Entität.
Aber die sollten sich in der Folge auch eigentlich nicht so viel bewegen, weil die Kameras sollen ja so ein bisschen sich bewegen, um zu zeigen, da hat jemand die Kontrolle übernommen. Und dann gibt es auch eine Szene, in der O'Neill so den Kopf nach links und nach rechts macht, damit die Kamera ihm folgt. Das ist auch noch geplant. Und da saß halt am anderen Ende der Kamerasteuerung einer, der die ganze Zeit O'Neill folgen sollte. Und dann hat Richard Dean Anderson entschieden, dass er das total witzig findet. Und hat statt einmal Kopf nach links und einmal nach rechts halt einfach mehrere Minuten das Spiel mit der Kamera gespielt, hin und her zu hüpfen, während drumherum die... Genau.
Hab ich zugenommen?
Nee, aber auch danach nochmal im Control Room. Er guckt die Kamera, er guckt so ein bisschen links, er guckt zumindest rechts wieder. Dann sollte er damit aufhören. Aber er hat halt keinen weiteren Text. Die anderen Schauspieler haben halt die Szene weitergespielt. Und Richard Dean Anderson hat halt hinten weiterhin vor der Kamera hin und her gehampelt, was so nicht geskriptet war.
Was soll er tun?
Was soll er tun? Er hatte halt gerade keinen Text. Bis auf das Ey, als sie den Strom ausgeschalten haben. Und die Kamera deswegen auch aufgehört hat, war dann so ganz kurz pikiert, so, hey, ich war doch hier gerade am Spielen. Ja, also, wie so oft, das war Richard Dean Anderson, das war eigentlich nicht Jack O'Neill, also zumindest mal nicht aus der Sicht des Autors so gedacht. Das sind aber oft die besten Szenen mit Anderson.
Ja. Und wir sehen Peter DeLuise in der Folge. So. Jetzt, ganz kurz.
Ja. Jetzt musst du nur noch sagen, wann, wo.
Im Kontrollraum das erste Mal, wenn die Entität übernommen hat und die Personalakten gezeigt werden. Kurz bevor man Carter sieht und das auf Carter kurz verweilt, sieht man ein Bild von Peter DeLuise.
Ja, allgemein haben sie... Man hat, glaube ich, schon gemerkt bei meinen diversen Kommentaren, dass ich nicht der Auffassung bin, dass das eine der besseren Folgen ist. Hier schreit mein innerer Informatiker genauso wie bei diversen Krimiserien. Bei den Krimiserien ist es immer so, ja, wir können leider den Fingerabdruck des Verdächtigen nur pro Sekunde mit 60 anderen vergleichen, weil schneller können wir die Gesichter von random Leuten aus der Datenbank nicht auf dem Bildschirm anzeigen. Und ähnlich ist es auch hier. So, wenn man Personalakten aus der Datenbank rausholen will, muss man einfach random Datensätze aus der Datenbank anzeigen, bis man zufälligerweise den richtigen kriegt. Und bei den verschiedenen, die da durchgeblättert werden, da haben sie sich wohl nur die Mühe gemacht, irgendwie 3 oder 4 anzuzeigen, weil einer, der immer wieder auftaucht, ist tatsächlich Lee Van Cleef, was ein bekannter Western-Darsteller ist.
Eins-Mitglied.
Was?
Bei dem steht SG1 als Teamzugehörigkeit dabei.
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. So viel
das ist Foreshadowing.
Pause habe ich nicht gemacht an der Stelle.
Das ist Foreshadowing auf der fünfte Mann.
Ja, genau.
Ja, wobei, also ich finde es bei so Krimis und sowas schon cringe, weil ja, okay, sie wollen das halt irgendwie visualisieren, aber da tut es nicht Not. Hier finde ich es okayig. Weil die KI blättert durch die Akten, um rauszufinden, wer hier wer ist. Das willst du halt irgendwie zeigen. Ne? Und unsere Figuren sollen das auch mitbekommen, dass die KI gerade versucht rauszufinden, wer hier in dem Raum wer ist. Das willst du ja irgendwie darstellen. Das hätte man vielleicht besser machen können, aber finde ich hier okayer, als wenn du, wie du sagst, so ein Krimi guckst, wo es halt nur für uns als Zuschauer ist. Und da denke ich mir auch immer, das könnte man sich halt auch schenken. Also ich muss nicht sehen, wie die Datenbank da durchrattert.
Einer, der Ken Madison, der angezeigt wird, Mitglied von SG3, der ist ein Matte Painter am Set und Maureen O'Boyle ist oder war 1986 morgendliche Nachrichtensprecherin bei NBC.
Okay.
Kann ich kurz mal nochmal auf Dan Shi und Seiler zurückkommen?
Gerne.
Wieder gerne.
Irgendwer hat hier in unsere Notizen das Ganze so formuliert. Dan Shi ist so badass, dass sogar Seilers Uniform lieber seinen echten Namen anzeigt. Finde ich eine gute Formulierung, finde ich eine gute Darstellung. Was ich mich dabei frage, ist ja, das kann ja kein Versehen sein, oder? Da haben wir jetzt eben nicht drüber gesprochen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Dan Shi eine SG-Uniform anhat, auf der sein Name, also des Schauspielers steht also und nicht seiner Figur?
Ich bin relativ sicher, dass sie das Ding irgendwann mal als Gag gemacht haben und gesagt haben, mit den Kameras, die wir aufnehmen und so häufig wie du als alleinige Person in Nahaufnahme drauf bist, kann man das nicht lesen, daher ist es auch egal.
Weil es stammt vielleicht noch aus Zeiten, bevor er einen Namen hatte, als er nur Stuntman war, anstatt dass sie O'Neill draufgeschrieben haben, haben sie Dan Shi draufgeschrieben, weil kann ja eh keiner lesen.
Das also, ist genau wie Norman Davis, Walter Harrison, Harriman, Entschuldigung.
Harriman,
auch irgendwie 35 verschiedene Namen hat.
Also, ja, wie gesagt, es kann ja nicht versehentlich dass die falsche Uniform, also hätte der jetzt einen Namen draufstehen von einer anderen Figur, wäre es ja okay, aber der Name des Schauspielers kann ja nicht komplett versehentlich sein. Das muss ja mal jemand absichtlich dahingetan haben. Aber natürlich vielleicht in dem Gedanken, das sieht man ja eh nie. Und dann kamen die besseren Kameras. Apropos Walter. Alan Lee hat erzählt, dass Gary Jones halt eigentlich eher so Comedian ist. Und er wohl ihn um eine Folge gebeten hat. Also Alan Lee hat ja leider dann sonst nichts mehr hier regissiert. Aber er hat mit ihm wohl gesprochen, hat gesagt, du könntest mir doch mal noch eine Folge machen, das fände ich total cool. Er wollte eine Folge, bei der ein Alien seinen Körper übernimmt, aber nur seinen, nicht die der anderen. Und dann aber total die Comedy-Figur ist, damit er als Comedian halt einfach mal ein bisschen mehr sich einbringen kann in die Rolle. Damit er sich da ausleben kann. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schade finde, dass wir die Folge nie gesehen haben. Auf der einen Seite würde ich es gerne sehen, auf der anderen Seite schwierig. Aber da hat er seinen Wunsch leider nicht bekommen. Er muss sich dann halt dann doch ausleben damit, dass er manchmal variiert, wie er das siebte Chevron ansagt. Das mehr wird ihm nicht vergönnt.
Aber da lebt er sich aus.
In der Personalakte, die von Jack gezeigt wird, ist sein Vorname John, nicht Jonathan.
Ja, dass sie sich da irgendwie nicht festlegen wollen, das ist die O'Neill-Familie ja gewohnt.
Das ist ja John O'Neill und nicht Jack O'Neill mit einem L. Hallo?
Ja, das. Und wie der Sohn heißt, ist man sich auch irgendwie nicht so ganz sicher.
Ach so, stimmt.
Ha. Nennt sich bei jedem Tordurchschritt.
Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, waren auf der DVD eigentlich Outtakes? Sind auf den DVDs Outtakes? Sind keine drauf.
Die kriegen wir immer noch als Archiven von Joseph Malozzi.
Weil die beiden im Audiokommentar haben sich drüber unterhalten, dass sie ja nicht wissen, wenn das Ganze mal auf DVD rauskommt, wofür sie ja die Audiokommentare gerade aufnehmen, ob es dann da auch Outtakes gibt. Weil diese Szene, als Daniel und Sam das Video nochmal analysieren, wie ich eben schon gesagt habe, wo die Kamera hinten dran lebendig wurde. Davon gibt's einen kompletten Take dieser Szene, in der Amanda Tapping einfach ihren kompletten Text in so einer hohen, quiekigen Stimme macht. Einfach weil. Und sie haben da die Kamera laufen lassen und haben die Szene halt komplett abgedreht und ist natürlich dann ein Outtake geworden. Und der Regisseur meinte,
hinter den Kulissengeschichten, für die ja der Typ aus der letzten Folge verantwortlich ist. Und ich weiß nicht, ob das bei den Special Features von den Episoden die Audiokommentare und noch irgendwas, was Personalakten heißt. Und vielleicht ist es da drunter zu finden.
Da muss ich mal noch gucken, beziehungsweise wenn einer unserer ZuhörerInnen da einen YouTube-Link zu hat, gerne mal uns in die Kommentare werfen. Haben sie da nur, wie gesagt, einen Audiokommentar nur erwähnt, und quasi dazu gesagt, naja, falls es auf der DVD Outtakes geben wird, dann wird das bestimmt da drin landen. Ja.
Es gibt eine Sache in der Folge, die stört mich so extrem. Das ist, oh,
jetzt bin ich gespannt.
Jedes Mal, wenn ich sie sehe. Der Kittel von Fraser, die Farbe.
Oh. Hä?
Der ist so komisch gelblich.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte, der ist weiß.
Nein, der ist nicht weiß. Der hat so eine ganz komische beige-gelbe Farbe. Und jedes Mal kriege ich die Krätze, wenn ich das sehe. Oh, ich bin einfach weiße Kittel gewohnt. Nicht nur von Ärzten, einfach allgemein bin ich weiße Kittel gewohnt. Ja, ich weiß, es gibt auch explizit blaue, aber
Musst du vielleicht das Farbbalancing von deinem Fernseher mal justieren?
Nein, das ist die.
Also ich habe das Gelb auch nicht gesehen. Es klingt auch verstellten Weißwert.
Ich fände es super
das
witzig.
Ist ja in anderen Folgen nicht.
Ich fände es super witzig, wenn du seit Jahren bei manchen Folgen hier die Krise kriegst wegen der Farbe und es liegt nur in deinem Fernseher.
Aber es ist ja nur bei manchen Folgen. Bei anderen Folgen ist ihr Kittel weiß.
Ich wollte hier gerade die DVD starten, um dann festzustellen, dass keine DVD einliegt. Das Gerät, mit dem ich hier aufnehme, auch kein DVD-Laufwerk habt, weil das nicht das Gerät ist, mit dem ich die DVD geguckt habe eben.
Also ich habe die DVD angelegt und er hat gemeint, er kann die DVD nicht lesen und ich habe eine halbe Panikattacke gekriegt. Ich dachte, was?
Mal sehen, DVD ist ja auch.
Was ich tatsächlich viel spannender fand als Frasers Kittel ist die Tatsache, dass Fraser in der Lage ist, ein komisches Funksignal, was durch das Gate gekommen ist, in die Hand zu nehmen, 2 Sekunden drauf zu gucken und sagen, das sieht übrigens aus wie ein EEG. Also bei aller Liebe, bei dem, was da auf dem Dings drauf gedruckt ist, ist die Auflösung gar nicht hoch genug, um irgendwie einzelne Wellenspitzen unterscheiden zu können. Da siehst du auch nicht, ob das aussieht wie ein EEG oder nicht.
Doc Fraser kann einen Computer an einen Menschen so anklemmen, dass die Persönlichkeit des Menschen vom Computer auf den Menschen wieder übergeht. Die kann auch aus diesem Ausschnitt das EEG erkennen.
Sie kann ja nicht nur aus dem Ausschnitt
das EEG erkennen. Ja, aber sie selbst hat gesagt, sie hat keinen Plan, was passiert.
Sie kann ja auch aus einem random EEG erkennen, so, ja, das ist ein Mensch oder oh, das ist die Entität. Weiß sie genau. Durch schieres Draufgucken für 2 Sekunden.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich glaube, das hatten wir aber schon öfter, dass sie aus... Hat sie nicht bei quasi jeder Folge, in der wir irgendwie mal das Problem haben, dass ein fremdes Bewusstsein in einem SG-Mitglied drin ist, so, sehen Sie, das hier ist die Welle von Person sowieso, ja, Colonel sowieso, und das ist die Welle, die ist fremd.
Mir fällt bei der Gelegenheit auf, das ist eine Storyline, die wir irgendwie erstaunlich häufig haben in dieser Serie.
ja.
Nicht zum letzten Mal.
Also, ich sag mal so, die Spitze hier, das Highlight davon haben wir natürlich in Lifeboat irgendwann, aber ja, so prinzipiell kommt das öfter mal vor, dass hier Leute im falschen Körper stecken.
Ich glaube, das letzte Mal, dass wir es gerade hatten, war Holiday mit Marcello.
Ja.
Ich hätte hier noch eine Liste an technischen Möglichkeiten, über die ich mich gerne aufregen mag. Mag jemand anderes vorher noch irgendwas sagen? Oder?
Ich würde gerade noch fragen. Auf das Nest kurz eingehen, dass also der Memory Mainframe, wie Sam es ihn nennt. Ja. Übrigens hat auch der Regisseur sich drüber amüsiert, dass Amanda Tapping wieder die ganze Zeit Technobubble machen musste. Wobei ich Memory Mainframe jetzt gar nicht mal so schlimm fand, aber O'Neill war dann kurz irritiert und nennt es kurz drauf einfach, das Ding hat sich ein Nest gebaut hier. Wenn man dieses ganze Gebilde sieht, dachte ich mir sofort, ja, das hat ganz schön harte Matrix-Vibes. Um dann 10 Sekunden später im Audiokommentar zu hören, dass der CG-Typ zumindest das Display mit dem Text, der so dreidimensional eine Seite des Würfels ist, die Seite Text, die wir gerade sehen, ist, auch angelehnt ist an, was wir aus Matrix kennen. Matrix war ja da noch nicht so lange her damals. Und also mir ist es vorgekommen wie eine Hommage an Matrix. Und dann haben sie im Audiokommentar ein paar Sekunden später erklärt, ja, und das ist auch kein Zufall.
Matrix war ja auch erst ein Jahr her.
Ja, war ja alles noch relativ frisch und gerade total der Hype.
Aber wo du von dem Nest geredet hast, die Tür, durch die sie sich durchschweißen, um in den Raum mit dem Nest zu kommen, das ist die Tür zum Gate-Raum, durch den sie erst durchgehen, um zu dem Nest zu kommen. Aber es ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene.
Die haben nur eine solche Tür.
Extra noch eine 25 drauf gemalt.
Damit es nicht auffällt.
Ist nur immer ärgerlich, wenn sie eine Szene haben, wo sie ein Loch in so eine Tür schweißen, dann müssen sie eine neue kaufen.
Ja. Und ich glaube, denen wären am Ende dann diese Technikerklärungen ausgegangen und deswegen musste Carter das Opfer sein, weil die Technikerklärungen gebracht hätte.
Ja.
Ja.
Christian?
Ich hab gerade überlegt, habe ich schon Star Trek-Erwähnung gemacht? Nein, habe ich nicht.
Nee. Ich habe es auch gelesen.
Bitte.
Sag was.
Ja, genau. Also diese Lavalampe, die sie dahinter, also die Lava, diese Elektrodenlampe, die sie da im Hintergrund eingesetzt haben, das ist definitiv fast die gleiche, die sonst für Borgkuben verwendet wird. Also für die Alkoven oben drauf, nur halt in Blau.
Ja, du hast wahrscheinlich auch hier aufgeschrieben, das Konstrukt der Maps ist ja Borg-like.
Ja.
Also das war mein Gedanke auch. Ich hatte so ein, erst so Matrix-Vibes, dann so ein bisschen Borg-Vibes, aber genau wegen diesem Display war ich dann doch eher bei Matrix.
Ja, Matrix sehe ich auch, so ist nicht. Bin von den Schläfhatzen, die nach Matrix 1 kamen, nur ein bisschen negativ beeinflusst.
Nennt nicht Schläfhatze. Schläfhatze haben ein ganz anderes Niveau.
Stimmt, die haben ein geringeres Budget als die jetzt.
Ah, und Pascal, möchtest du oder soll ich noch weitermachen?
Erzähl du mal ruhig weiter.
Sie hatten auch eigentlich noch eine Szene, als Carter dann, als die Entität dann aus dem Raum rausläuft, gab es auch eigentlich noch eine Szene, wie sie mit den Wachen kämpft oder sowas, aber die haben sie dann rausgeworfen und dann steht sie ja in dem Gang und hebt die Hände so und lässt diese Blitze in die Decke, Kabel, whatever, los. Und dann haben sie die Blitze extra so gelblich gemacht, damit es sich unterscheidet von der Farbe von dem Set, was dann auf sie geschossen wird. Um den Kontrast zu haben, dass es nicht alles eine Farbe ist und man sich wundert, was ist jetzt passiert?
Okay.
Kann mir noch einer sagen, wie die das im Englischen gesagt haben? Im Deutschen sagt Hammond zu O'Neill, Carter hätte ein Testament.
Living Will ist das Wort im Englischen. Ich hätte mal gesagt,
ja, aber sagt er das, weil im Deutschen hätte ich eher gesagt, das ist eine Patientenverfügung.
Ja.
Okay.
Das ist aber, glaube ich, ein Wort, was damals einfach nicht geläufig war. Korrekt. Und das englische Wort ist tatsächlich Living Will, was in dem Fall ist,
gut,
ja, man als
Patientenverfügung wäre dann kann. Wahrscheinlich zu lang gewesen für. Ja.
Also hätte eigentlich insbesondere einfach Verfügung beim Living sagen Will können. Ja, Will ist Testament, aber Living Will geht's darum, so wenn ich noch am Leben bin, aber nicht mehr fähig bin, selbst Entscheidungen zu treffen, dann.
Was für Maßnahmen getroffen werden sollen, Maschinen abschalten, Maschinen anlassen, whatever. Ja, das ist wichtig, sollte man machen, egal in welchem Alter.
Das ist korrekt.
Ja, diese Entscheidung willst du keinem anderen aufbürden.
Und Organspende aus.
Na gut, gleich mit dazu. Du musst jemand anderen rein einsetzen, der deinen Willen dann.
Ja, das kann aber auch ein Notar sein.
Der das oder durchführt, das.
Du schreibst aber trotzdem auf, was du willst, und dann muss jemand anderes. Ja, jemand anderes kann jemand dann anderes, das, was er wollte, machen wir und nicht für dich die Entscheidung treffen. Ne?
Bitte, das ist die Entscheidung.
Genau.
Tut es.
Sehr, sehr gut und wichtig, das stimmt.
Was ich mich auch gefragt habe, warum ist SG-1 eigentlich bei der Anwahl unbedingt dabei? Das war ja jetzt, glaube ich, nicht die erste Antika-Adresse, die sie angewählt haben. Wäre das jetzt eine Mission für die geworden, dass sie alle zusammen im Kontrollraum sind? Weil nicht jedes Mal, wenn das Gate angewählt wird, muss ja komplett SG-1 dort versammelt sein.
Das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass ich gesagt habe, wir haben ja schon öfter gezeigt gekriegt, wenn irgendwie ein neues Gate angewählt wird und es zeigt sich, dass da irgendwie eine Situation ist, wo man ein Team hinschicken kann, geht dann auch direkt ein Team, also innerhalb der nächsten 2 Stunden oder so. Siehe, ich glaube, als wir ursprünglich zu den Tolanern kamen oder so. Und ich vermute, es gibt einfach so ein Team, was jetzt das designierte Team ist für, wenn wir heute coole Planeten entdecken, geht ihr. Und das war dann an dem Tag wahrscheinlich halt SG-1.
Nicht gewöhnt.
Und sie haben ja nicht zum ersten Mal versucht, diesen Planeten anzuwählen. Als sie zuletzt versucht haben, diesen Planeten anzuwählen, wie heißt er? P4X377, waren sie gerade in der Zeitschleifenbubble gefangen und deswegen hat das Wählen nicht funktioniert. Also diese Zieladresse war die, mit der sie gemerkt haben, dass sie nicht raustelefonieren können aus ihrer Zeitschleifenbubble. Vielleicht, ja, vielleicht haben sie gesagt, so, jetzt gehen wir diese Sachen mal noch endlich an. Guck mal gerade mit, was da los ist. Ob es dieses Mal geht. Ich meine, sie mussten ja eigentlich alle Adressen, die sie in der Zeit ausprobiert haben, nochmal durchprobieren, weil sie wussten ja dann im Nachgang nicht, welche nicht funktioniert haben, weil sie generell nicht funktionieren und welche nicht funktioniert haben, weil wir gerade in der Zeitschleife stecken, Murmeltier suchen.
Na gut, aber haben die so viele Adressen angewählt, während die in der Zeitschleife gesteckt sind, oder haben die einfach immer nur die ein und selbe versucht? Ich meine,
naja, vielleicht war
da haben sie ja eh gesagt, nicht. Es hat keinen Sinn, irgendwas anzuwählen.
Stimmt, ich glaube, nachdem sie gemerkt haben, dass da eine Zeitschleife ist, haben sie hauptsächlich noch Planeten angewählt zum Testen, wo kommen wir eigentlich noch hin und wo nicht mehr, ne? Hm. Also dann eher bekannte Adressen.
Und die Adresse wird ja jetzt dann eh aus, wurde ja jetzt dann eh aus dem Wahlcomputer rausgenommen.
Ja, wobei, wie sind das da im Englischen? Im Englischen heißt es irgendwas mit gesperrt?
Ja, heißt es locked out, ja.
Das haben wir schon häufiger gehabt und im Deutschen wird es immer übersetzt mit gelöscht, was ja total dumm wäre, eine Adresse komplett zu löschen und deswegen, falls wir die irgendwo wiederfinden, nicht mehr zu wissen, dass wir dort nicht hinreisen wollten.
Ja, eben. Das passiert ja auch, ne? Das kriegen wir ja schon.
Ja,
es gibt einfach, irgendwie eine Blacklist, hätte ich gesagt. So, das ist eine Liste von Adressen, die wir nicht anwählen.
Ohne General Override kann die Adresse nicht nochmal angewählt werden, selbst wenn
oder Mainboard Override, je nachdem.
Ja. Nee, aber wenn Walter die Adresse eingibt, sagt der Computer, nein, darfst du nicht, da brauchst du erst eine Freigabe. Wie gesagt, im Deutschen reden sie eigentlich immer davon, dass die Adresse aus dem Wahlcomputer gelöscht würde und das ist ein wiederkehrendes Motiv von sehr schlecht übersetzt einmal und haben wir dann aber weiter durchgezogen.
Da waren sie wenigstens konsequent.
Um eine kleine Brücke in Pascals lange Liste an was er an IT-Dingen noch falsch tun zu bauen. Hier lag es nur in der Übersetzung, bitte, nicht am Autor.
ja, meine lange Liste von IT-Dingen. Also es fängt damit an, dass sie irgendwie am Anfang der Folge super viel Wert drauf legen, dass man ja ruhig mit der Entität kommunizieren könnte, weil der Melbraum wäre ja komplett isoliert und dann den Rest der Folge damit zu bringen, zu zeigen, dass der Melbraum nicht komplett isoliert ist. Weil sie gehen schon allein, warum gehen sie in den Melbraum? Weil sie übers Netzwerk festgestellt haben, dass diese eine Batterie da drin meldet, sie verbraucht mehr Strom als sonst. Also ist ja der Raum nicht komplett isoliert, weil irgendwie muss ja der Sensor am Netzwerk hängen. Sonst funktioniert das ja nicht. Dann später steht Sam in einem Korridor außerhalb des Melbraums und verteilt da ihre Elektroblitze und landet dann im Melbraum mit ihrem Bewusstsein. Und kommt dann noch dazu vom Melbraum wieder in den Hauptrechner, um da auch noch überall Nachrichten zu lassen, was die Frage aufwirft, welchen Azubi man damit beauftragt hat, den Melbraum irgendwie zu isolieren. Weil, so, ja, Meister, ich habe das Hauptnetzwerkkabel getrennt. Mhm. Okay.
Wahrscheinlich der Cisco WebEx da verwaltet oder so.
Ja, genau.
War die Telefonnummer. War der ursprüngliche Gedanke mit die Entität flüchtet auf dem Map nicht eher, dass das ein Computer auf einem kleinen fahrbaren Roboter ist und der nicht vernetzt ist mit dem Rest? Und sie deswegen den nicht gewiped haben. Allgemeinen
Speicherlöschung betroffen. Genau. Ja, aber sie sagen dann ja, wenn sie hier diesen Memory Mainframe entdecken, sagen sie dann so, hey, wir brauchen das Ding nicht in die Luft jagen. Es gibt kein Risiko, dass unser Hauptcomputer wieder neu infiziert
wird. Ja.
Also, ja, offensichtlich halt doch. Und zwar jetzt nicht mal irgendwie kompliziert, sondern scheinbar trivial. Punkt 2. Die Notstromversorgung, die Stromversorgung für die Notbeleuchtung meldet einen etwas irregulären Verbrauch. Also ich habe jetzt rausgefunden, warum das Budget für das Stargate Center so hoch ist und es $7 Milliarden im Jahr kostet, das Licht am Laufen zu halten. Weil die batteriebetriebene Notbeleuchtung pro Zimmer genug Strom verbraucht, um mehrere Mainframes über mehrere 10 Stunden mit Strom zu versorgen und ausreichend Spannung liefert, um irgendwie Bogenüberschläge zu produzieren, wenn man die Leitung kappt oder gerade Kater unter Strom setzen will oder so. Wenn ich so viel Strom für irgendwie 2 Glühbirnen verbrauchen würde, die die Notbeleuchtung am Laufen halten, dann würde ich auch $7 Milliarden im Jahr zahlen, das ist richtig. mal ganz davon zu schweigen, wie man es geschafft hat, derartige Strommengen im Jahr 2000 vor Lithium-Ionen-Akkus in großem Stil überhaupt irgendwie unterzubringen. Dafür haben sie wahrscheinlich irgendwie so einen zweiten Raketensilo neben dem ersten, der einfach voll ist mit Batterien.
Nur für die Notbeleuchtung.
Nur für die Notbeleuchtung. Was? Dann Technik, der nächste Punkt. Carter verwendet irgendwie am Anfang extra 5 Sätze darauf zu erklären, so hey, es war ja keine vollständige Übertragung, die hier ankam, und es war ja erstmal irgendwie dann in dem Melb eingesperrt. Und dann hat es sich aus dem Melb raus wieder entzippt und verbreitet sich seitdem nochmal im System. Muss ja also sich irgendwie aus Teilen wieder regenerieren können und sich außerdem super weit runterkomprimieren können. 10 Minuten später liegt Sam in der Krankenstation und O'Neill so, ey, geh doch zurück in dein Computerdings, was du dir gebaut hast. Und die Entität so, ja, nee, kann ich nicht, bin zu groß. So, ja, eben konntest du dich noch, also wenn man dir so ein Teil abgeschnitten hat und irgendwie hingepackt hat, konntest du dich daraus wieder zusammenbauen. Jetzt sagst du so, nö, wenn ich aus dem Hirn rausgehe, dann sterbe ich. Weil nicht genug Platz anderswo.
Bei Jackson hätte das vielleicht funktioniert.
Inzwischen was? Zu weit gewachsen.
Ja, aber nachdem wir vorher schon geklärt hatten, dass wenn du ein Teil abhackst, dass daraus wieder neu wächst. Also, es ist ja noch nicht mal ursprünglich das ganze Teil angekommen und es hat sich daraus wieder gebaut, weil sie mir die Übertragung abgebrochen, dank dem tollen Notstromknopf. Notausknopf.
Ja.
Und nächster und irgendwie drittletzter Punkt. Die Entität kann nicht aus Carters Kopf raus, weil woanders nicht genug Platz ist. Aber Carter kann aus Carters Kopf raus und da ist genug Platz.
Ja.
Ist das so ein Ding von, wir benutzen nur 10% unserer Hirnkapazität, ja, oder wie läuft das?
Ich glaube,
das stimmt, aber.
Genau, ich glaube, in den 2000er Jahren haben irgendwelche Sci-Fi-Autoren diesen Bullshit einfach noch geglaubt. Der Mensch nutzt nur 10% seines Hirnes, deswegen die Entität benutzt die anderen 90%, deswegen passt Carter noch in das Nest rein, aber die Entität nicht mehr. Und wie Christian gerade gesagt hat, ist also ne, physiologisch ist das Bullshit. Das ist eine Urban Legend, die sich aber sehr gut hält bis heute.
Nächste Frage. Dass sie
komplett Speicher nicht nutzen, aber das ist relativ.
Zwischenzeitlich wird irgendwie diskutiert, so hey, wir könnten dem Ding sagen, wir bringen es nach Hause. Und dann sagt, ich glaube, Hammond so, ja, nee, wir können es nicht nach Hause schicken, weil wir können ja den Planeten nicht nochmal anwählen, weil die können im Gegensatz zu uns ja in beide Richtungen durch das Wurmloch und dann könnten ja noch mehr darüber kommen. Und ich denke mir nur so, ja, aber wir hatten doch, zu dem Zeitpunkt weiß SG-1 oder das Stargate Center noch nichts davon, dass das Ding behauptet, es kann nicht zurück ins Malp. Was für mich heißt so, ja, und wir könnten einfach das Ding in den Malp packen, auf einen beliebigen anderen Planeten schicken und ihm sagen so, hey, übrigens, das hier ist die Kombination für deinen Heimatplaneten. Du fährst jetzt 4 Meter geradeaus, da ist so eine Tastatur. Mit dem Meldbaren gibst du die Adresse ein, dann fährst du nochmal durch und dann bist du zu Hause. Kein Risiko für die Erde, alles bestens. Also, Leute, ein bisschen mehr Mühe müsst ihr euch schon mit eurem Handwaving geben, warum Dinge nicht gehen, als einfach nur zu sagen so, ja, also
ich glaube,
direktes Gate anwählen ist nicht möglich, also schließen wir das als Lösung aus.
Ja, das ist aber tatsächlich auch, also selbst SG-1 oder irgendwelche SG-Teams stranden regelmäßig auf irgendwelchen Planeten, in denen super gefährlich ist, weil sie die Erde nicht anwählen können. Und nur wenn der Plot das besonders gut hergibt, fällt ihnen ein, dass sie ja irgendeinen ihnen bekannten, sicheren Planeten anwählen können, um dort erstmal zu warten.
Ich glaube, das Erste, was ich machen würde,
das ist, wenn sie so die Alpha-Base haben, glaube ich, das Erste Mal.
Mir so eine Liste aus 8 Gartenplaneten oder so auf die Oberschenkel oder so. Animal
Crossing. Also mal ganz ernsthaft, ich glaube, das erste Mal, dass SG-1 in so einer Situation sagt, wir gehen einfach an diesen dritten Ort, der sicher ist, ist, nachdem sie die Alpha-Site haben, oder? Und dann wissen sie alle die Adresse der Alpha-Site und nutzen die dann halt als Notfallrückzugspunkt.
Was insbesondere echt schlecht ist, weil sie haben schon in Staffel 1, also keine Ahnung, lass doch den Nox-Planeten anwählen, halt direkt neben dem Gate sitzen bleiben und hoffen, dass uns die Nox lieb genug haben, um uns Essen vorbeizubringen oder so. Ist immer noch besser als von Jaffa
erschlossen zu werden. Aber haben die Nox dann nicht ihr Tor verschwinden lassen?
Und kommst du nicht mehr weg, das ist ja das Blöde.
Nein, sie haben alles um das Tor verschwinden lassen, dachte ich.
Sie haben dann einfach
alles um das Tor getarnt. Das heißt aber, du müsstest trotzdem noch durch das Tor auf den Planeten kommen, nur wieder weg.
Ich bin eben war das Tor noch hinter mir. So einmal durch die Gegend stolpern, um das DHD zu finden und dann musst du blind wissen, wo die einzelnen Knöpfe sind oder halt wahllos irgendwas anwählen.
Also einem Daniel Jackson traue ich auch zu, dass er nach 5 Jahren blind weiß, welcher Knopf wo ist.
Oh, der hat bestimmt irgendwie so einen DIN A0-Seitenzettel dabei, den kann er über das DHD legen und so abpausen. Das ist ja mein Tipp.
Da ist der rechte Rasten.
Da können sie mich auch mitnehmen. Ich kann denen da helfen.
Worst Case brauchst du aber immer noch 2 Anwahlvorgänge. Weil selbst wenn du genau weißt, wo welche Symbole sind, musst du immer noch raten, ob das ein DHD ist, bei dem du das siebte Symbol eingeben musst oder bei dem du nach 6 Symbolen in die Mitte auf den roten Knopf drückst. Aber das kannst du ja in 2 Versuchen raushaben.
Also ein V1 oder ein V2 DHD.
Im ersten Versuch kannst du schon mal die Gaffer-Tapes auf die Chevrons verteilen, damit Jack das dann auch hinkriegt.
Da hinten. Aber er hat doch letztes Mal angewählt. Der weiß es jetzt.
Mit Nee. Ist ja ein anderes DHD.
Ja, das
ist
ja zurück zu den IT.
Einen Punkt habe ich noch unter meinem Plothole-Generator und wundersamen Fähigkeiten von Leuten gekoppelt mit Technik. Wir hatten es vorhin von der Szene, wo das Team oben im Besprechungsraum festgestellt, so hey, da ist eine Entität in unserem Computersystem. Dann rennen sie die Treppe runter, stehen alle mitten im Raum, keiner fasst den Computer an. Jack macht 10 Sekunden Blödsinn mit der Hintergrundkamera und Carter, die sich nicht bewegt hat, sagt zu General Hammond, ja, das ist offensichtlich eine Entität. Sie frisst zunehmend viel Speicher. Und das weiß sie woher jetzt? Weil im Computer nachgeguckt hat sie nicht.
Vielleicht hat sie auch
das ist Carter, die weiß sowas.
Ja, sie merkt einfach an Schwingungen vom Computer, wenn es ihm schlecht
ist. Ja, oder sie wurde eigentlich schon bei dem initialen Dings, wo hier
ihre Hand verletzt
Norman
wurde.
Walter Davis Harrison, Harriman, verdammt nochmal, wieso sage ich heute dauernd Harrison, Harriman in die Krankenstation geschickt wurde, da wurde Carter eigentlich schon da von der Entität übernommen und sie weiß das deshalb, weil sie zu dem Zeitpunkt schon in Verbindung mit der Entität steht. Das ist eigentlich noch.
Die brauchen zwischen mehr Platz, aber wissen Sie was? Was? Was?
Ich habe das eben hier auf meinem internen Wi-Fi.
Die Entitäten, das Äquivalent vom Larvenfunk bei so einer elektronischen Entität. Also, ich sag mal so, aus Autorensicht.
Das würde auch erklären, warte, warum Sam so behauptet, ah, der Melbraum ist völlig isoliert, das weiß ich ganz sicher.
Die Aussage war einfach schon Inside-Job. Aber warum, okay, warum hat Sam dann gesagt, wir müssen aber mal in den Melbraum, da ist irgendwas Komisches am Laufen, weil die Entität entschieden hat, sie muss noch mehr von ihren Daten auf Sams Gehirn übertragen.
Wahrscheinlich,
hat nicht gereicht.
Ich musste gerade daran denken, dass irgendwann Ende der 80er, Mitte der 80er, da ist doch Kevin Mitnick damals in den 80ern erstmalig in den Knast gekommen. Hier der damals berühmte Hacker, später Security-Spezialist. Und das Know-how von Justiz in USA war damals so, dass die diesen jungen Mann in den Knast geschickt haben und explizit in der Anordnung fürs Gefängnis drin war, dass er keinen Zugang zu elektronischen Geräten haben darf. Nicht einmal ein Taschenrechner darf in seine Zelle. Aus der explizit formulierten Angst, dass wenn man dem jungen Mann einen Taschenrechner in seine Zelle gibt, dann schafft das damit eventuell ja irgendwie die Infrastruktur der USA von der Zelle aus lahmzulegen.
Das und wusste ich nicht. Das erklärt aber den Kontext für unfassbar viele Star Trek und Simpsons Witze.
Ja, nee, 20, oder knapp 30 Jahre später war das Know-how, also in meiner Erinnerung war rund um das Jahr 2000 rum, das IT-Know-how von Leuten, die nicht explizit Spaß daran hatten, nicht viel besser geworden. Also, dass Sam eventuell mitten im Raum steht und einfach magisch Dinge weiß, ist, glaube ich, die Außenperspektive von vielen Leuten auf ITler zu der Zeit gewesen. Manchmal auch heute noch.
Okay, trotzdem nein. So, mit dieser 1, 2, 3, 4 ungefähr 12 Punkte umfassenden Liste an Dingen, für die der Plothole-Generator notwendig ist, wäre ich auch erstmal nochmal fertig.
Hatte viel zu
tun, hat sonst noch jemand Dinge, die er irgendwie sagen möchte?
Nein, aber guck, die ist
zu den
nicht,
IT.
Die ist gelb.
Okay, ja. Stefanie zeigt gerade ihr Tablet in die Kamera und man sieht tatsächlich, dass die, wie heißt das Ding?
Weißt du, warum Kittel? Die gelb
der
aussieht?
Der Kittel gelblich aussieht, im Gegensatz zu der Uniform-Bluse, die sie anhat.
Bild davon, dass da was kann man noch.
Ja, machen. Weißt du,
ist die Bluse warum, einfach blau?
Ist? Eigentlich ist es blau.
Die Bluse ist blau. Das ist nämlich
bei dir ist die
Punkt,
fast
genau
weiß.
Das, was du vorhin gesagt hast, mit dem falschen Weißabgleich an der Stelle.
Vielleicht der Weißabgleich,
nein,
aber auch einfach in der Szene
ja nicht,
scheiße in
das
der Folge.
Ist ja nicht meine, das ist ja nicht meine DVD, das ist
nein, 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 der Weißabgleich von der Kamera, meine ich, ist an der Stelle.
Genau.
Ich
sag ja, für die ganze Folge drin. Aber.
Ja, das kann sein.
Das ist möglich. Also ich glaube halt allgemein, aber dass weiß das und helles Hellblau irgendwie eine scheiß Farbkombi ist.
Ja, es gibt ja verschiedene Töne von Weiß.
Ja.
Und ja. Wenn das ein guter Regisseur war, beziehungsweise gute Mischtechnik, dann wird das auch mehrere Bildpunkte dann nochmal sauber abgemischt und nicht nur fürs ganze Bild ein weißer Bereich gemacht.
Aber ja,
ich habe mir das also recht, nicht eingebildet, wollte ich nur sagen.
Haben wir nie behauptet. Ich habe es auf deinen Fernseher geschoben, nicht auf dein Hirn.
Das sowieso. Oder unsere Fernseher filtern das wieder richtig in die andere Richtung. Ich weiß es nicht.
Das ist natürlich, vielleicht ist der Weißabgleich in unserem Bildschirm auch kaputt, aber es gleicht sich gerade aus. Nee, ich glaube, ich habe auch ansonsten zu der Folge nicht mehr viel zu sagen. Ich gehe gerade durch, ob ich noch was in den Notizen habe. Stefanie hat bestimmt noch was.
Es ist einfach deutlich eine der schwächeren Folgen in dieser Staffel. Also es sind extrem viele gute Folgen drin und es ist bei weitem jetzt nicht eine der schlechtesten Folgen der Serie, aber im Vergleich zur Qualität der restlichen Staffel ist es schon eine, wo ich sage, so, naja, ich würde sie jetzt nicht überspringen bei einem Rewatch. Es sind schon ein paar coole Szenen drin und ein paar coole Konzepte, aber es ist irgendwie so ein klassischer Fall von gut gemeint.
Ja, auch die Unterhaltung zwischen Jack Daniel, wenn sie meint, ja, Tia, du siehst ängstlich aus. Nee, eher, was sagt er, besorgt?
Ja. Yeah,
und Tia meint dann, nein, ich bin, Tia, er ist besorgt.
Also, ich muss sagen, das mag daran liegen, dass beim ersten Gucken damals ich gerade in der Phase war, vor kurzem erst mein IT-Nerdtum entdeckt zu haben. Ich fand damals einfach diese Idee von eine KI effektiv, es wird in der ganzen Folge nicht genannt, aber worüber wir reden, ist ja das, was wir eigentlich KI nennen würden. Ne? So eine digitale, volle, mächtige Intelligenz, die lernen kann, die wie ein Lebewesen sich verhält. Und das fand ich damals total brillant. Und ich fand die Folge auch total geil. Ich fand auch diese Szene mit dem Nest total geil. Und ja, aus heutiger Sicht, wenn ich die Folge gucke, fallen mir auch fast alle Dinge, die du gerade genannt hast, auf, dass sie da echt Mist gebaut haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Technobubble. Jetzt mal, also ich erwarte da einfach auch nicht mehr auf der Ebene.
Der hatte sich auch so einen kleinen Mini-Käfer gebastelt oder sowas. Der war so hin durch die Gegend.
Der Mini-Sensor-Buggy, der da am Anfang wegrennt, wenn sie reinkommen, ist auch witzig. Ich hatte tatsächlich noch eins vergessen, wo du gerade sagst, mir fallen fast alle Dinge auf. Das steht hier nur in der anderen Kategorie drin. Sie sind am Map, an dem Map-Computer. Carter kriegt einen Elektroschock. Jack schneidet die Kabel durch. Es wird ausdrücklich erwähnt, dieses Kabel ist die Stromversorgung für diesen Computer. Und nachher lädt Sam ihr Bewusstsein in diesen Computer wieder hoch. Der dann auf magische Weise auf einmal wieder angeht.
Dass er danach
alles ergibt,
die nicht sind, das stimmt. Also, dass Sam ihr Bewusstsein...
Er hat es getaped, es läuft wieder.
Ja, dass Sam ihr Bewusstsein da hoch... Ich habe es jetzt hier schlecht notiert in den Notizen. Mhm. Hier steht, wie überlebt sie das, aber meinetwegen, dass sie das auf die Festplatte drauflädt und da ist...
Weil sie Blitze schießt, die da halt durch den Beton sogar dahin kommen, irgendwie, weil magische Blitze, ne? Aber genau, dass er dann einfach
dabei,
alles...
Sie sind dabei, die Minen zu legen, dann so, übrigens, der Strom ist wieder an.
Wait, what?
Ich hatte gesagt, Seile hat es getaped, es läuft wieder.
Ihr habt alle diese vier Christopher Reeve Superman-Filme damals geguckt aus den 60ern, oder?
Nein.
Ich habe einen geguckt mal.
Es gab nur drei im Kopf, aber.
Oder was, drei? Auf jeden Fall gab es doch den einen, in dem der Superman gegen den Supercomputer mit KI kämpft. Und als sie dem den Strom abschalten, dann schweißt sich der Supercomputer, der mitten in einem Berg ist, auch einfach selbstständig durch Blitzentladungen von Oberleitungen aus dem Stromnetz, das ein paar hundert Meter weiter weg sind, Oberleitungen. Und da schießt auf einmal, also der Computer, der schon aus ist, weil der Strom aus ist, der kann plötzlich Strom aus den Oberleitungen einen halben Kilometer weiterziehen. Und ich glaube, das ist einfach dieselbe Technologie, die hier verwendet wird.
I see. Okay.
Nee, den habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Ich habe den gesehen, wo er dann ganz schnell um die Erde rumfliegt, um die Zeit zurückzudrehen. Ich glaube, den habe ich gesehen. Das ist doch einer aus den mit.
Das ist
den, das also, kam das auch klingt, damals
das
vor.
Ja. Nach 60er Jahre Storytelling, ja.
Das war auf jeden Fall der erste Superman.
Ich glaube, das ist sogar im ersten Teil. Ich habe die ewig nicht mehr geguckt. Ich krieg die Plots dieser Filme nicht mehr zusammen, welche jetzt in welchem Teil war. Aber genau, das war halt Christopher Reeve, der Superman gespielt hat und der ja später tragischerweise querschnittsgelähmt war, weil er vom Pferd gefallen ist. Also echt blöder Unfall. Und der dann deswegen irgendwann in der Verfilmung von Fenster zum Hof dann halt auch den Typen gespielt hat, der im Rollstuhl sitzt und das Fenster rausguckt. Ja, also sehr, sehr gute Filme, aber ja, 60er Jahre und entsprechend ist natürlich auch das Storytelling. Wobei das mit dem um Planeten rumfliegen und Zeit zurückdrehen, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es da eine gute Erklärung zu gibt aus den Comics, weil das auch in den Comics
das
getan wird.
Das ist 1:1 aus den Comics übernommen, das macht es aber nur unwesentlich besser.
Lass uns nicht zu viel abschweifen und darüber jetzt.
Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt noch drei andere Universen hier einbinden, kommen wir nochmal zurück. Ich habe dich jetzt gerade eben unterbrochen, du hattest gesagt, du hast eigentlich auch nichts mehr zu erzählen.
Ja, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die Folge, ich mag die bis heute. Ja, die hat super, super viele Details, in denen so richtig scheiße ist. Aber so overall finde ich das immer noch eine echt coole Folge, die mal wieder überhaupt nichts mit dem sonstigen Kontext der Geschichte drumherum zu tun hat, die nicht irgendwie, also die führt uns nicht auf ein Staffelfinale hin, obwohl wir in Folge 20 schon sind. Vielleicht fühlt sich das nur aus heutiger Perspektive so weird an, dass das in den alten Serien so ist. Aber wir haben noch zwei Folgen zum Staffelende und irgendwie hat diese Folge gar nichts mit dem Staffelende zu tun.
Nur noch eine DVD.
Nur noch eine DVD aus diesem.
Vielleicht, auf der zwei Folgen sind. Aber vielleicht hätte Carter das mit der Entität, oder Amanda Tapping, vielleicht hätte die das mit der Entität noch ein bisschen besser rüberbringen können, wenn sie einen erfahreneren Regisseur an der Seite gehabt hätte.
Das ist natürlich möglich, ja. Also ich mag die Folge.
Ich habe jetzt gerade gesagt,
ich habe auch nichts gegen sie.
Es ist irgendwie eine schlechtere Folge aus der Staffel. Also ja, ich bleib dabei, es ist eine schwächere. Ich mag die Folge auch, aber ich bin der Auffassung, ich mag die Folge trotz ihrer Ausführungen, nicht wegen ihrer Ausführungen. Also es ist ein super geiles Konzept mit hier KI im menschlichen Körper und. Und dieser ganzen, wie gesagt, mal angedachten, aber irgendwie nicht zum Schluss gedachten Frage von hier Militär versus Wissenschaftler, Kommunikation versus in die Luft sprengen. Aber die Ausführung ist halt irgendwie grottig. Das Konzept an sich rettet die Folge am Schluss noch, aber die Ausführung ist irgendwie meh.
Es hätte ja, wenn wir gerade eben drüber geredet haben.
Ich möchte noch eine Frage stellen.
Ja, nur gerade also zu so einem Detail. Wir hatten eben drüber gesprochen, sie haben da 3 Minuten rausgekürzt und dann mussten sie an anderer Stelle 30 Sekunden wieder gewinnen. Das heißt, wenn du nur 10 Sekunden gewinnen hättest wollen, hätte man, bevor Sam im Flur steht und Blitze schießt, ja noch mal eine kurze Szene zeigen können von ein paar Sekunden, wo man sieht, dass wieder irgendwie ist Malp da Leitungen zusammenpuzzelt. Das hätte total cheesy gewirkt, aber man hätte einen Bogen noch mal gekriegt zu, warum der Computer wieder funktioniert oder sowas. Ne, nur weil sie die Stromversorgung
nicht mehr bedacht.
Nee, klar. Ich sage ja nur weil sie die Stromversorgung vergessen. Des Nests gekappt ist, heißt das ja nicht, dass auf irgendeinem Map nicht noch ein Rest davon da ist. Und das hättest du ja mit wenigen Sekunden zeigen von das Map tut da irgendwas. Das hätte nur zu dieser Leitung fahren müssen und wir schneiden zurück zu Sam. Und unser Kopfkino hätte draus gemacht, das Map hat die Leitung wieder verbunden. Das musst du uns nicht mal zeigen. Das hätte man an der Stelle wirklich besser lösen können. Und wie du gesagt hast, vielleicht mit einem anderen Regisseur hätte das vielleicht besser geklappt. Ja.
Ich weiß nicht, das Ende, dass die Entität stirbt, das warum? Ich weiß, sie hatten Probleme, weil wir den Planeten angewählt hatten und die haben gesagt, wir wählen den auf gar keinen Fall nochmal an. Aber wenn die Entität uns zerstört hätte, war das eine Selbstmordmission für die oder hatten die in den 3 Sekunden, die sie hatten, gesagt, ja, du gehst darüber, auch wenn du Glück hast, wählst du dich wieder zu uns rein und kommst wieder zurück.
Das
wäre
so
diese
am
Option
Rande
bestanden.
Angesprochen.
Weil wenn die wieder den Planeten angewählt hätten, hätte es ja auch die Entität sein können, die wieder zurückgeht. Weißt du, wenn die keinen Map durchgeschickt hätten, wäre das ja vielleicht gar nicht das Problem gewesen und die hätte sich selbst wieder durch das Gate mit Blitzen zurückschießen können.
Das wird so am Rande angesprochen, eines der ersten Dinge.
Das belastet mich schon seit damals.
Eines der ersten Dinge, das Carter Entität Wesen mit seinem Sprachsynthesizer sagt, ist, ihr legt Wert auf den Einzelnen, mit der Implikation, wir nicht.
Ja.
Also der Vergleich, der in so Situationen meistens gebracht wird, ist ja, wie gesagt, nicht die erste Story dieser Art, die irgendein Science-Fiction-Mensch erzählt ist. Bei einem Ameisenhaufen opferst du auch irgendwie mal 10 Ameisen spontan für irgendwas und nachdem der Ameisenhaufen nicht von der einzelnen Ameise abhängig ist, wenn es nicht gerade die Königin ist, ist das vollkommen wurscht und egal. und fällt einfach nicht weiter ins Gewicht. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade diese Betonung auf ihr legt Wert auf den Einzelnen, halt sagt so, ja, pff, mir ist eigentlich egal, was mit mir passiert. Ja, auf mich kommt es nicht an.
Um den Bogen jetzt nochmal zur eben genannten Star Trek-Referenz mit den Borg zurückzuschließen. Übliches Motiv für so KI-Welt ist ja eher, dass es ein großer Hive-Mind ist. Ja. Und dann wird ein Stück Intelligenz darüber geschickt. Das ist aber quasi so, als würdest du drei deiner Körperzellen rüberschicken, um ein Problem zu lösen. Du erwartest die nicht zurück.
Hm. Einfach, weil mir auch noch das deutsche Wort einfällt, wo ich sonst das Problem habe. Schwarmintelligenz ist das Wort, was du gerade gesucht hast.
Genau. Ja, das eine ist Schwarmintelligenz im Sinne wie bei einem Ameisenhaufen, wo viele Einzelindividuen irgendwie zusammen funktionieren.
Ach so, und dann gibt's ja tatsächlich
auch so, wir sind eigentlich eine große Intelligenz und haben einfach nur ein Stück Code darüber geschickt, das dafür uns ein Problem löst, das dann wegen Verbindungsabbruch halt kurz auch autark arbeitet, aber dieses Bewusstsein für ein Einzelindividuum, das irgendeine Bedeutung hat, hast du nicht, wenn du eigentlich eine Riesenintelligenz bis die den Planeten umspannt. Wir wissen es jetzt nicht genau, was hier hinten dran steckt, aber die Andeutung geht in eine dieser beiden Richtungen auf jeden Fall. Dass es da nicht um Individualität geht und ja. Wir wissen auch nichts darüber, ob die irgendwie Emotionen haben oder ob sie rein logisch agieren und im Zweifel das Stück Code dann halt auch sagt, okay, die logische Schlussfolgerung ist jetzt natürlich, ich opfere mich hier, Hauptsache mein Planet überlebt oder sowas. Ja, da fehlt uns dann der Kontext, um das wirklich zu beantworten. Und zu der Folge hat Joe Malozzi, glaube ich, auch keine Background-Infos irgendwann mal veröffentlicht.
Nicht, dass ich vorhin gefunden hätte auf die Schnelle.
Nee. Ja, ich glaube, da haben wir es, oder?
Wir befassen uns mit der nächsten Folge.
Mit der nächsten Folge? Kommt Raya!
Ach ja, den haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.
Ja, in der nächsten Folge, die nämlich doppelter Einsatz heißt, treffen wir die Doppelgänger von SG-1 und den lieben Harlan wieder. Und auch wenn manche Leute der Meinung sind, dass Harlan der Jar Jar Binks in Stargate ist, ich mag ihn.
Okay. Ich mag auch Jar Jar Binks.
Genau, ich mag auch Jar Jar Binks, deswegen ist meine Meinung dazu wahrscheinlich...
Ach, der war doch ein Sith Lord.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, doppelter Einsatz, Double Jeopardy, darüber reden wir dann in 14 Tagen. Habt ihr noch was zu sagen? Abschließende Worte.
Lebet lang in Frieden.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr müsst Tschüss sagen.
Hab ich doch, ihr noch nicht.
Pascal fehlt doch.
Tschüss.
Der möchte nicht gehen.
Lass das genauso drin.